Hörverstehen Teil 2. Sie hören ein Rundfunkinterview. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören dieses Interview nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 46 bis 55. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Unser heutiger Studiogast ist die Profibergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner. Guten Tag, Frau Kaltenbrunner.
Guten Tag.
Frau Kaltenbrunner, 9 der 14 höchsten Berge der Welt haben Sie inzwischen schon bestiegen. Ihren ersten 8000er schon mit 23, das war vor 13 Jahren. Heute werden Sie in den Medien mit Reinhold Messner verglichen, der 1970 seinen ersten 8000er bestieg. Da waren Sie gerade auf die Welt gekommen. Gefällt Ihnen der Vergleich mit dem berühmten Reinhold Messner?
Das finde ich ganz furchtbar. Ich habe ihn nie als Vorbild gesehen. Seine bergsteigerischen Leistungen, Hut ab, die sind einzigartig. Ich komme allerdings nicht klar damit, dass er alle, die nach ihm auf die 8000er steigen, kritisiert, als hätten sie keine Berechtigung mehr dazu.
Sie steigen wie er ohne Sauerstoff auf. Warum?
Ich gehe gewöhnlich im Alpinstil. Ohne Hochträger, ohne Fixseile und auch ohne Sauerstoff. Das ist für mich die ehrlichste Art, einen Berg zu besteigen. Dann habe ich es aus eigener Kraft geschafft. Künstlicher Sauerstoff ist für mich wie Doping. Damit kommt man sich auf 8000 Metern vor wie auf 6500. Und wenn ich beim Everest merken sollte, dass ich ihn nicht schaffe, würde ich lieber umdrehen als Sauerstoff nehmen.
Für die nächste Zukunft haben Sie sich den K2 und den Daulagiri vorgenommen. Dann fehlen Ihnen nur noch der Broad Peak Hauptgipfel, Lhotse und Everest. Diesen sind Sie im Mai 2005 angegangen. Auf 7700 Metern mussten Sie abbrechen, um einen Ihrer Teamgefährten zu bergen.
Der Kerl spuckte Blut, war nicht mehr ansprechbar. Er hatte ganz schlimme Symptome der Höhenkrankheit. Ich habe ihm ein Cortisonpräparat gespritzt und gebetet, dass ich die Vene treffe. Denn wenn man so unterkühlt ist, zeichnet sich keine Ader mehr ab. Das starke Präparat wirkte, er konnte wieder schlucken. Und dann haben wir ihm die ganze Nacht Wasser eingeflößt, damit sich sein Blut verdünnt und Sauerstoff ins Gehirn transportieren kann. Am Morgen hatte er noch starke Gleichgewichtsstörungen. Glauben Sie mir, einem Freund das Leben zu retten, ist ungleich wichtiger, als den Everest zu besteigen.
Auf dem Everest waren bisher etwa 1600 Menschen, davon 65 Frauen. Was können Männer besser?
Sie können besser von ihren Leistungen berichten. Ihr Mitteilungsbedürfnis ist wohl auch größer und ihre Selbstdarstellung gekonnter. Wenn die im Basislager von ihren Expeditionen erzählen, wow, da ist immer alles ganz super toll und großartig.
Wie beeindrucken Sie die männlichen Bergsteigerkollegen?
Beim Besteigen des Nanga Parbat bin ich schwer bepackt, bis zur Hüfte im Tiefschnee an kasachischen Bergsteigern vorbeigezogen und habe bis oben hin gespurt. Das haben sie mir wohl nicht zugetraut.
Was ist der Vorteil als Frau?
Wir hören besser auf unseren Körper. Männer schalten oft alle Signale aus, ignorieren Kopfschmerzen, Übelkeit, Müdigkeit und gehen, bis sie nicht mehr können.
Im Himalaya haben sie 6 bis 8 Wochen keine Dusche, keine Waschmaschine, kein...
Ach, in der Höhe haben wir eh nur das dabei, was wir am Leib tragen. Nur den Luxus von Reservesocken gönne ich mir. Wenn die Strümpfe nass werden, ist die Gefahr von Erfrierungen groß.
Mit 23 schon haben Sie Ihren ersten Giganten erklommen. Heute leben Sie vom Bergsteigen. Sie sind Profi.
Das hat sich langsam entwickelt. In jeder freien Minute war ich in den Bergen. Aber ich hatte nie eine Idee, wie ich das hinkriegen soll, vom Bergsteigen zu leben. Dann habe ich den Ralf, der dieses Geschäft versteht, kennengelernt.
In den Bergen?
Wo sonst soll jemand wie ich seine Liebe finden? Es war 2002 im Basislager des Manaslu. Wir harmonieren einfach super. Ralf muss sich nichts erklären. Der guckt mich an und weiß, wie es mir geht. Reden tun wir da oben eh fast nichts mehr. Das ist zu anstrengend. Der Wind zu laut. Naja, und als ich ausgerechnet 50 Jahre nach Hermann Buhl 2003 auf dem Nanga Parbat stand, da brach zu Hause eine gigantische Euphorie aus. Bis dahin hatte ich keinen Sponsor. Heute habe ich mehrere, die mir ein Jahreshonorar bezahlen.
Ihre Kollegin Wanda sagte mal, in den Bergen ist Freiheit.
Das trifft es ziemlich gut. Wenn ich von meinem Lieblingsgipfel, dem Nanga Parbat, hinunterschaue, da ist mir das Herz so weit, dass ich weinen muss vor Freude.
Die Polin ist auf dem Weg zu ihrem 9. Achttausender ums Leben gekommen. Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an den Tod denken?
Am liebsten würde ich in einer Gletscherspalte begraben sein. Auf einem Friedhof liegen, eingebuddelt unter der Erde, mit einem Grabmal obendrauf. Grässlich.
Trotz besserer Ausrüstung ist die Todesquote im Vergleich zu den 50er Jahren nicht geschrumpft.
Eigenverschulden ist die Haupttodesursache. 2004 waren wir zu 9 auf einem Gipfel. Als letzter kam ein Spanier. Auf die Knie ist er gesunken vor Erschöpfung. Beim Absteigen ruft Ralf plötzlich, Gerlinde, pass auf! Er hatte sich zufällig umgedreht und sah, wie einer mit Karacho runterstürzt. Ich bin auf die Seite gesprungen, José schießt an uns vorbei. Er hätte uns um ein Haar alle mitgerissen. 1000 Meter tiefer landete er. Er hatte sich, kaputt wie er war, in den Steigeisen verhaspelt. Wir haben ihn dann bestattet.
Sie gehen bisweilen auch ganz alleine auf Tour. Haben Sie keine Angst?
Sie meinen, ich, der kleine Mensch, verloren zwischen den gigantischen Gebirgen? So denke ich nicht. Das sehe ich erst auf den Fotos, dass ich da nur ein winziger Punkt bin. Im Gegenteil, wenn ich in diesen extremen Höhen unterwegs bin, fühle ich mich richtig aufgehoben, ganz eins mit mir und der Welt. Wenn es denn einen Gott geben sollte, dann zeigt er sich für mich in dieser Natur.
3 Jahre war keiner mehr auf dem Gipfel des Kangsenschöner. Ihnen ist das 2006 geglückt. Und dann dachten Sie sogar noch daran, Ihrer Mutter via Satellitentelefon zum Muttertag zu gratulieren.
Nicht vom Gipfel. Als wir auf 7700 angekommen sind, da habe ich sie angerufen. Meine Mutter war erschrocken. Gerlinde, was ist los? Meine Stimme muss wie aus einer anderen Welt geklungen haben. Ich war so ausgetrocknet. Ich habe nicht viel gesagt. Mutti, mir ist so kalt, aber es passt alles. Alles Gute zum Muttertag. In Wahrheit war unser Lagerplatz fast nicht mehr da, zugeweht vom Schnee.
Was essen Sie eigentlich in der Höhe?
Im Basislager zwischen 5000 und 5500 Metern haben wir einen einheimischen Koch. Der kocht nicht nur gut, der bereitet das auch sehr nett zu, dekoriert mit ausgestochenen Karotten, ganz lieb. Über 7000 Metern beschränken wir uns auf Grießbrei für Babys und ein paar trockene Cracker.
Das schmeckt doch nicht.
Da oben gibt es nur wenig, was ich noch trinken oder riechen mag. Wichtig ist, dass es warm ist und dass der Magen nicht revoltiert. Wir zwingen uns zum Essen, weil wir wissen, dass wir enorm viele Kalorien verbrauchen. Im Schnitt verliere ich pro Monat 4 bis 5 Kilo. An der Annapurna 2004 waren wir 8 Tage am Berg unterwegs und hatten nur für 4 Tage Essen kalkuliert. In den letzten 3 Tagen haben wir gar nichts mehr gegessen. Und ich habe 15 bis 20 Jahre älter ausgeschaut, so faltig war ich.
Reinhold Messner meint, ein Bergsteiger sei wie Sisyphus. Obwohl er etwas scheinbar Absurdes tut, sei er glücklicher als jene Menschen, die ein ganzes Leben lang nach ihrer Bestimmung suchten.
Das ist im Grunde auch alles, was ich in meinen Vorträgen vermitteln will. Ihr müsst nicht auf einen 8000er. Es kann auch ein kleiner Berg sein oder was ganz anderes. Aber macht das, wofür euer Herz schlägt. Denn mit Willen und Leidenschaft geht alles.
Frau Kaltenbrunner, vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
Sie haben nun noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Antworten zu überprüfen. Ende des Tests Hörverstehen Teil 2.